Gott gibt dir und mir einen Schlüssel. Er macht dich handlungsfähig. Er gibt dir was, wo du auch, ein Schlüssel ist ja auch für eine Türe, die wir schon sehen und haben. Da, wo du dastehst und denkst, wow, da geht's nicht weiter, da ist dieses Wort der Ermutigung zu sagen, Gott gibt dir einen Schlüssel. Gott macht dich handlungsfähig. Du kannst was öffnen. Es ist wie ein Ostern, wo das Grab, wo dieser Felsen weggegangen ist. Und ich würde gerne jetzt, dass wir, während wir hier noch das Piano hören, vielleicht kann ich das einfach nehmen und sagen, wow, da ist ein Schlüssel. Gott gibt mir heute Morgen einen Schlüssel. Mit dem hätte ich gar nicht gerechnet, dass Gott meine Lage sieht, aber er weiß, wo wir drinstehen. Er weiß, wo wir sind. Und er weiß unsere Sehnsucht, dass wir nicht begrenzt sein möchten, sondern dass unser Lebensraum, unser Wirkungsraum wieder groß wird. Von daher nimm doch den Schlüssel. Geh mit ihm an deine Türe. Steck ihn rein und sei neugierig, wenn du den Schlüssel umdrehst. Dass du uns Türen, dass wir mit dir zusammen, dass wir Türen öffnen können, weil du uns einen Schlüssel gibst. Und du sagst, Güte und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang. Und dafür danke ich dir. Vielen Dank. Amen. Giuseppe, ich freue mich. Du stellst es noch hoch, wunderbar. Toll. Ich freue mich, heute ist Giuseppe da. Und Giuseppe, ich freue mich einfach. Ich finde, er strahlt so und es ist so einfach so schön. Giuseppe ist Teil unserer Gemeinde und er hat sich vorbereitet. Und Giuseppe, du bist gesegnet. Wenn du jetzt hier bist, du bist gesegnet und wir freuen uns, was du mitteilst.
Vielen Dank, Uli. Ich freue mich genauso. Weil ich weiß, was auf uns zukommt. Ich grüße euch heute Morgen alle miteinander. Und schön, hier zu sein. Beim letzten Mal, wo ich eine kurze Predigt halten durfte, hat der Sigi geweint. Heute Morgen hat er Peter mit seinen Tränen kämpfen dürfen. Und es tut jedes Mal gut, zu sehen, dass ich, wie gesagt, nicht der Einzige bin, der da irgendwo sitzt und weint, weil er berührt wird und weil er das Herz so voll kriegt jedes Mal. Wir wollen zum Start kurz beten, einfach. Genau. Vater, danke für dein Wort, Herr, für deine Liebe und dass wir durch den Lobpreis in deine Gegenwart kommen dürfen, Herr. Als Kinder dürfen wir bei dir reinrennen, so wie wir sind. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du uns Ohren gibst, die hören und dein Wort verändert. Dein Wort zerbricht Mauern und zerstört Ketten, Herr. Und das glauben wir und wissen wir und haben erfahren dürfen. Und darum bitten wir dich heute, Herr. Dass du ganz klar zu uns sprichst, Vater, dein Geist, Herr, und dass du hier bist, Herr, wir danken dir dafür. Amen. Wir haben das letzte Mal im Schnelldurchlauf das Thema Friedensstifter und Frieden halten gehabt und haben uns den Abraham angeschaut und sein Handeln. Reibt's? Wunderbar. Wegen Bart müssen wir kurz, genau. Abraham sein Handeln. Und ich würde es kurz lesen, weil ich es letzte Mal nicht gelesen habe. Erlaubt mir das in wenige Sätze, aber Gottes Wort, das ist das ja, was sättigt. Und da schauen wir doch mal kurz rein in 1. Mose, Kapitel 13, Vers 7 bis 11. Da schauen wir uns mal an, was er da gemacht hat. Und die Situation war, es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pharisiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Wir sehen hier, dass es um lebensnotwendiges Wasser ging zwischen diesen Zweien. Abraham war der Ältere, Lot war sein Neffe, der Sohn seines Bruders. Und doch ging Abraham hin und sagte, haben wir uns ja angeschaut, entscheid du. Und man könnte von außen betrachten und sagen, der Mann ist konfliktscheu. Er hat keine Kraft, er ist schwach. Warum reagiert er so? Aber Abraham kannte den, der hinter ihm und um ihn war. Er kannte seinen Gott so gut, dass er in der Lage war, zu sagen, ich mache einen Schritt zurück. Wenn mir auf dem Markt 50 Euro gestohlen werden und ich sehe den, der da wegrennt und habe auf meinem Konto eine 500.000, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar in der Lage sein könnte, ihn zuzurufen, ich gebe dir noch mehr. Könnte sein, also ich könnte mir das gut vorstellen. Die Frage ist, wir müssen es ausprobieren, aber ich denke, aber die Frage ist, wie weit bin ich mir bewusst, was ich in meinem Leben habe mit diesem Gott? Ruhe ich in ihm? Abraham wusste, dass er El Shaddai in seinem Leben hatte, den Allmächtigen. Abraham wusste, dass er seinen Anwalt in Gott hatte. Er musste nicht rechten und nicht richten. Er hat den besten Anwalt neben sich. Und nicht einen Anwalt, der 3 Minuten für dich hat und zwischen 1000 anderen Fällen sich da bewegen muss, sondern er nimmt sich deiner Sache an. Da, wo wir dachten und denken, wir müssen kämpfen, können wir es ihm in seine Hand geben und um uns andere Dinge kümmern. Und somit kommen wir in Ruhe, in die Ruhe Gottes, in die er uns auch einlädt. Yahweh Shireh, mein Versorger. Er ist mein Versorger. Und wir kommen vom Friedenstiften über dieses Ruhen in Gott in das heutige Thema Vergebung. Dieses Friedenstiften, wir haben gesehen, wie wichtig das ist, dass wir das in uns darin üben. Und ich habe es heute Morgen der Heike erzählt, ich wollte einen Kehrwisch mitbringen, habe es dann doch gelassen, den wir dauernd in unserem Pocket haben sollten, dass wir wirklich geübt sind in der Vergebung. Und wir wollen zusammen in Epheser 4, Kapitel 4, Vers 25 und 32, mal schauen, was Gott dazu sagt. Anweisungen für das neue Leben. Ich wollte erstmal nur den Vers 32 lesen und gehe ich auf 31 und denke, oh, der ist auch gut. 30 ist, oh, und wir lesen alles. Und zwar Vers 25. Darum, also der Apostel Paulus gibt hier Ratschläge fürs Zusammensein in der Gemeinde. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Ganz großer Schlüssel. Wir kommen auch gleich drauf. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern nur, was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergebt einander. Einmal täglich, dreimal täglich, jeden Sonntag, Frage an uns. Und da kommt jetzt wieder dieser Kehrwisch. Ich denke, dass wir das Ding wirklich die ganze Zeit da dabei haben sollten, nach einem Gespräch, nach einem Treffen. Wie geht es oft in den Familien ab? Was hat Corona in Gemeinden veranstaltet, in Familien? Da kam viel hervor, fand ich. Da hat man auf einmal gesehen, wie weit wir gehen können miteinander. Und doch sagt der Herr, vergebt einander. Vergebt einander. Und da wollen wir uns drin üben. Ich denke, wenn wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, es drauf haben, auch nur mit seiner Hilfe, jedes Mal zu sagen, Herr, hilf mir zu vergeben, dann sind wir auch Vorbilder, einmal in der Welt, aber auch für unsere Kinder. Wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Kinder um Vergebung zu bitten, weil wir wieder durchgegangen sind, wenn sie sehen, wie wir als Ehemann und Ehefrau miteinander umgehen. Das beste Beispiel, Ehe, geniales Feld, um Beispiele rauszuziehen, muss ich mal gucken. Beim Streit zwischen meiner Frau und mir bin ich immer der Meinung gewesen, ich bin maximal bei 30% der Schuld. So, aber ja, mit dem Alter könnte man das Fenster so öffnen und sagen, denke ich, was ich sagen will, wenn die Uli jetzt denkt, sie ist bei 0 bis maximal 10%, gibt es keinen Frieden. Da gibt es keine Versöhnung, keine Vergebung. Und jetzt die Frage an uns, ab wann, ab wie viel Prozent der Schuldbeteiligung fangen wir an, einen Schritt in die Richtung Vergebung zu machen? Also so, ab wann? Und wenn ich merke, und jetzt kommt auch ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer sehr geholfen hat, weil ich oft das Wollen nicht hatte zu vergeben, wenn ich wirklich stark verletzt worden bin. Und es gab es in diesen Jahren. Ob das jetzt ein Missverständnis war, eine Dummheit, die geschehen ist, oder einfach ein unbedachtes Wort, wo sehr tief eindrang, wo einen Riss reinbrachte. Und das Ding hat mich beschwert und belastet. Und ich krieg's nicht weg. Und ich will auch nicht vergeben. Dann kommt das Wort Gottes, wo sagt, der Herr gibt es Wollen und das Vollbringen. Und das war für mich wirklich von Jugend an ein Schlüssel, weil ich oft, wie gesagt, das Wollen nicht hatte. Auch das Wollen, die Sünde nicht wegzulassen, die mich da gebunden hielt. Herr, gib mir das Wollen, es wegzulassen. Ich möchte dazu einladen, wirklich, weil oft fehlt ja auch das Wollen. Und so habe ich jetzt das Beispiel in der Ehe genannt, so auch in der Gemeinde. Die Ehe, finde ich, ist ein Feld, wo sehr ein geschlossenes Feld ist, weil in der Gemeinde, da kann ich es versuchen, jeden Einzelnen von euch ein bisschen mehr zu meiden, dann mache ich einen Bogen rum und schaffe es, die Sonntage so übers Jahr zu verteilen, dass wir nicht so ins Gehege kommen miteinander. Aber in der Ehe, da wird es schwierig und es ist gut so, weil wir uns darin üben dürfen, auf diesem Feld. Entschuldige. Das ist mir echt erst jetzt bewusst geworden, als ich mich um das Wort Vergebung so etwas gedreht hatte, was es denn für Synonyme gibt, weil Vergebung ist schon nicht eher in den Top Tens aktuell bei den Wörtern, die wir verwenden, aber entschuldige mich. Du entschuldigst mich. Ich habe eine Schuld und du nimmst sie mir ab in dem Augenblick. Vor ein paar Wochen, gerade in der Gemeinde, hatten wir mit einem Bruder eine Verabredung und ich hatte zwei Termine drin und merkte es eine Stunde vor Treffen. Er fragte mich, treffen wir uns da und da? Und ich, oh nein. Und es hat mich gewurmt. Und da kam ich auf den Punkt, ich muss mir auch selber vergeben können. Es hat mich richtig gewurmt, weil ich finde, Zuverlässigkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Also sogar als Italiener. Aber ich ging zu ihm hin und sagte, hey, du musst mir echt vergeben. Ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt, du musst mir vergeben. Da habe ich gemerkt, ich habe mir selber nicht vergeben. Aber er hat mir schon vergeben. Und erst vor kurzem dachte ich, hey, haben wir einen Ersatztermin gemacht? Und habe ich den wieder verschlafen? Dann hätte er mir wieder vergeben müssen. Und dann wird es blöd. Also Gott sei Dank, mehr als einmal Vergebung, um Vergebung bitten. Und ich darf an dieser Tür pochen und sagen, gute Freunde sind da. Ich darf bitten drum und wieder bitten drum und wieder bitten drum, vergib mir. Entschuldige mich. Was aber nicht bedeutet, dass wir der Harmonie wegen anfangen zu sagen, und jetzt komme ich wieder in die Ehe, man heiratet, frisch verliebt, wir haben bald einige Pärchen und haben ja auch ein paar frisch verheiratete Pärchen. Die ersten Jahre waren sehr spannend, um es diplomatisch auszudrücken. Die Samstage, da ging es ab, weil es um die Hauswirtschaft ging, um das Organisatorische. Ich komme aus der Industrie und bei mir hat alles seinen Platz, kann nerven, kann richtig nerven. Und Uli, ich bin so frei, das ist halt so der Nachteil. Wenn man, und Uli lebt ihr Leben. Und wir bereichern uns heute, darf ich nach 21 Jahren Ehe sagen, wir bereichern uns übel darin, weil sie mir beigebracht hat, mal einfach zu chillen, einfach zu sagen, hey, jetzt genießen wir den Samstag, mach den Kaffee. Also, andererseits habe ich, denke ich, auch geholfen zu sagen, jedes Ding an seinem Platz. Wir hatten als Familie dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von der Margret Birkenfeld, jedes Ding an seinem Platz. Auf was ich hinaus wollte ist, nicht um des Friedens willen, lasse ich jetzt diese 7 Paar Schuhe im Eingang, wo ich nicht durchkomme und sage, Schatz, kein Problem, ich laufe durch den Garten. Nein, 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 nein. Und darum geht es aber auch in der Gemeinde. Wir dürfen doch einen Standpunkt und müssen manchmal auch einen Standpunkt halten. Ich kann doch nicht einfach sagen, es ist alles okay, des Friedens willen und der Harmonie willen. Die 7 Paar Schuhe reichen nicht, aber vielleicht kommen wir dahin, dass wir zusammen ein Regal bauen. Dass wir sagen, Schatz, die Leute müssen hier durch, ja, die müssen hier durch. Und dann kostet es Mühe und man arbeitet sich durch. Ihr lacht heute, die Samstagvormittage waren hart. Aber Gott hat uns da durchgetragen und heute stehen wir hier und haben diese Erfahrung, wo wir sagen dürfen, genau. Also Standpunkt halten, auch in den Themen, die wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren als Gemeinde hatten. Da, wo es wirklich an allen Enden gezogen hat. Und dass wir, der Apostel Paulus sagte, jagt dem Frieden nach. Aber er sagte auch ganz klar, sprach der Dinge an. Und lasst uns echt darin üben, ins Gehege zu gehen, sage ich mal, in den Ring, aber oder an den Tisch, ist besser, nicht in den Ring, an den Tisch zu setzen. Zu sagen, was hältst du davon? Lass uns drüber nachdenken, es im Herzen bewegen. Ich habe, weil es um die Gemeinde ging, ich habe letztes Jahr, ist mir ein Zettel eines Mannes in die Hände gekommen, der ist verstorben. Und ach, ich darf sagen, mein Vater hätte gar nichts dagegen. Mein Papa ist gestorben und ich habe seine Tasche ausgeräumt, nachdem er gestorben ist. Und ich habe diesen Zettel gehabt und da waren so mindestens 10 Namen etwa. Und drüber um Vergebung bitten. Er hatte noch ein paar Wochen im Krankenhaus und ich glaube, alle Namen kannte ich, alle Namen. Und es waren alles Wegbegleiter in Gemeinden. Und viele Spaltungen haben wir in diesen Jahren erlebt. Ich bin jetzt 45, ich glaube, 3 oder 4 Spaltungen habe ich mitgenommen. Und da waren viele Namen drauf, die ich kannte. Und all diese Namen waren aus den alten Gemeinden, wo man sich vielleicht doch drüber hinaus gestritten hat, wo man es nicht geschafft hat, zu säubern. Lasst uns, Paulus ging auch getrennte Wege mit einem, wo er gesagt hat, wir können nicht miteinander gehen. Aber dass wir sagen, hey, aber wir räumen hier vor uns auf. Ich dachte, ich darf diese Liste nicht lang werden. Lasst uns drüber nachdenken oder uns wünschen mit Gottes Hilfe, dass wir diese Liste, die wir haben, nicht lang lassen. Ja, als er mich angerufen hat aus dem Krankenhaus, gesagt hat, Giuseppe, bitte vergib mir, was ich als Vater falsch gemacht habe. Da konnte ich sagen, Papa, es ist nichts da. Es war wie ein leerer Tisch. Und es war so, so gut, so, so gut, weil man sich so verabschieden kann. Was passiert denn, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht einander vergeben? Wir belasten uns und tragen eine Last mit uns. Und der Herr weiß es, dass es ein Schlüssel ist, dass wir ein unbelastetes Herz haben und dass wir in dem hineingehen. Und deswegen sagt er, vergebt einander. Ich bin vor wenigen Jahren ans Sterbebett gerufen worden. Der Sohn hat mich angerufen und hat gesagt, Giuseppe, komm bitte, mein Papa möchte nicht, dass die Geräte abgeschalten werden. Und die Ärzte haben gesagt, es gibt hier nichts mehr zu tun und ich bitte dich, dass du kommst. Und dass du betest mit ihm. Und ich komme, also ich steige in den Wagen und habe echt Gott gebeten, drum, nennen wir ihn mal Helmut. Ich kannte diesen Mann gut und ich wusste, dass es eher keine Beziehung zu Gott gab. Und ich bat ihn, Herr, hilf, mach, dass ich wirklich über die Ewigkeit mit ihm sprechen darf, dass ich zu dir ans Kreuz darf, ans Kreuz mit ihm. Und ich kam dann also an und komme in diese Intensivstation, in diesen Raum. Und die Familie, also die Frau, die Ehefrau und Tochter und Sohn sind da. und laufen um dieses Bett herum. Und Helmut, der wollte nicht. Und das erste Mal, ich habe oft über diesen Schuldenberg gelesen, aber da habe ich ihn erlebt und gespürt. Und keiner wusste, und da wurde es mir bewusst, es wusste keiner von ihnen, wohin mit diesem Schuldenberg. Wohin mit diesem nicht entschuldigten Berg. Und für mich war es einfach, weil ich Jesus kannte. Und ich sagte, Herr Helmut, wie sieht's aus? Geh mir zu diesem einen, der für dich gestorben ist am Kreuz, der für dich entschuldigt hat, der für dich bezahlt hat. Geh mir zusammen hin. Das Einzige, was du zu tun hast, ist zu vertrauen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Helmut sagte ja, und wir beteten. Wir haben alles abgeladen. Wir haben ein Paket nach dem anderen. Den Schuldenberg als Vater, als Ehemann. Alles haben wir vor Gott gelegt. Alles an das Kreuz. Ja, alles vor sein. Und dann haben wir gesagt, Herr, alles, was ich gegen dich, also weil ich mein Leben ohne dich gelebt habe, legen wir ab und vertraue auf Jesus. Also ich durfte so mich von Helmut verabschieden. Wirklich meine letzten Worte waren auch, Helmut, wir sehen uns im Himmel. Und ich bin gegangen und die haben dann die Geräte abschalten dürfen, weil der Helmut die Freigabe erteilt hat. Wir haben abgegeben. Und wenn heute jemand da ist, egal ob schon Kind Gottes, weil wir angesammelt haben und lange nicht abgeladen haben, wenn heute jemand da ist, der sagt, ich habe einen Berg, ich bemerke das, dass ich eine Schuld oder etwas auf mir habe, eine Last, da ist diese Einladung von mir, Jesus, der sagt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Halleluja, grazie, Gesù. Und das wollen wir machen. Ich habe ich bin als Kind aufgewachsen in der Gemeinde und ich bin dann, als ich dann gehört habe, wir kommen in die Hölle, dann habe ich gedacht, ich entscheide mich lieber von einem Jesus, war von der Basis eher nicht funktionsfähig. Hat nicht funktioniert. Das ist, ich dachte, das ist ein bisschen wie eine Zwangsehe. Das ist keine Basis, das funktioniert nicht. Aber, und ich würde euch gerne ganz kurz noch die Geschichte erzählen, ich habe noch wenige Minuten, das ist gut so, heute durfte ich, genau. Wir haben eine Geschichte gelesen, genau diese Zwillingsbrüder sind zusammen in einer Stadt oder in einem Dorf aufgewachsen und der eine war rechtschaffen, der hat nach seiner Familie geschaut, hat geschaut, dass es in seinem Umfeld gut abgeht, dass er einfach auch für die anderen da ist und sein Leben hat er gut geführt. Der andere hat sein Leben gar nicht im Griff gehabt, waren eineiges, die waren kaum zu unterscheiden voneinander. Und fing an zu spielen und zu saufen und er zerstörte sein Leben. Und immer wieder kamen große Schwierigkeiten, nicht nur finanzieller Art, auch die Streitigkeiten, die um ihn herum waren. Eines Tages kam es, wie es kommen musste. Es gab einen großen Streit bei einem Spiel, es war Alkohol geflossen. Es kam zu Handgreiflichkeiten und er schlug den einen tot. Und ihm wurde in dem Augenblick bewusst, was gerade geschehen war und Er rannte raus und floh und rannte zu seinem Bruder. Und er rannte und klopfte an diese Tür und der Bruder macht die Tür auf und sieht seinen Bruder, blutverschmiert und wusste, was geschehen war. Und er sagte, zieh deine Klamotten aus. Und der Bruder gehorchte, zog seine Klamotten aus und er gab ihm frische Kleidung. Und man hörte schon Stimmen aus den Straßen, wie sie praktisch gekommen waren. Und der Bruder floh mit frischer Kleidung und der eine Bruder zog seine Kleidung an, diese blutverschmierte Kleidung. Die Polizei kam, nahm ihn und richtete ihn. Und er wurde praktisch für ihn hingerichtet. Jahre später kam der Bruder, der Flüchtling, wieder nach Hause, um zu gucken, wie es denn ergangen war in den letzten Jahren, seinem Bruder, wie die Sache war, wie die Situation war. Und er hörte davon, dass der Bruder seine Schuld für seine Schuld bezahlt hat. Und er ging zum Richter und konnte das gar nicht glauben. Und er ging dahin und sagte, hey, es war ich, nicht mein Bruder. Dann sagte der Richter, was willst du eigentlich? Die Schuld ist beglichen. Hier ist nichts mehr offen. Geh. Und er nutzte diesen Augenblick und begann von Neuem. Es gab dann eine Möglichkeit, von Neuem zu beginnen. Und das hat Jesus für uns getan. Und als ich das begriffen habe, dann hat es funktioniert. Als ich begriff, dass Jesus für mich am Kreuz das getan hat, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich wirklich befreit hat und ich frei entscheiden durfte und sagen durfte, ich gehe mit diesem wunderbaren Lebensbegleiter oder ich lebe mein Leben weiter. Ab da hat es funktioniert, dieses Zusammensein. Vergebung. Du bist entschuldigt. Entschuldigt. Deswegen können wir auch so loben und preisen. Lasst uns Profis werden im Vergeben einander. Lasst uns darin üben. Gerne gegen das Schienbein treten und sagen, müssen wir nochmal machen. Müssen wir nochmal besser machen. Gerne. Ich möchte jetzt kurz Gelegenheit geben, dass wir zusammen unseren Berg, unser Päckchen vor Gott bringen. So wie wir sind jetzt heute Morgen. Jeder an seinem Platz. Vater, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist, Herr. Du willst, dass wir volle Genüge haben wollen, dass wir leben, wirklich leben, unbeschwert leben. Hilf uns, alles abzulegen, Herr, was uns so beschwert, wo wir es nicht hinbekommen haben, abzugeben an deinem Kreuz, Herr, an deinem Kreuz. Und wenn das Wollen nicht da ist, dann bitte ich dich, dass du das Wollen und das Vollbringen gibst, Herr. Hilf uns, es zu dir zu rufen. Gib mir das Wollen, Herr, und das Vollbringen. Herr, wenn jemand da ist, der dich nicht kennt, so bitte ich dich, Herr, dass du an dieser Tür klopfst und nicht nachlässt, Herr, und dass er diese Tür öffnet, auf dass du mit ihm zusammen am Tisch bist, Herr. Einkehrst, Herr, heute, heute. Danke, dass du meinen Schuldbrief ans Kreuz genagelt hast, Herr. Danke von ganzem Herzen, Herr. Amen.